Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. An diesem schönen sonnigen Tag sitzen wir drin aus sozusagen akustischen Gründen. Mir gegenüber sitzt Herr Wulfekuhl. Das werden viele sicher wissen. Herr Wulfekuhl war nicht nur lange Ortsamtsleiter in Mitte, auch wenn das schon ein paar Tage zurück ist, sondern vor allen Dingen auch lange Leiter der Landeszentrale für politische Bildung in Bremen. Hallo, Herr Wulfekuhl.
Hallo, Frau Helwig.
Herr Wulfekuhl, vielleicht erstmal zu Ihrer Person. Sie sind gebürtiger Bremer, ist das richtig? Oder jedenfalls in Bremen zur Schule gegangen, wenn ich das richtig gelesen habe, ne?
Ja, ich bin zwar in Delmenhorst geboren, aber mit einem Lebensjahr dann schon nach Bremen-Middelsbüren gezogen, bis uns da Klöckner vertrieben hat. Mhm. Und dann bin ich im Rand, niedersächsischen Rand, in Plattchen-Werbe gelandet, bin aber dann in Lesum zur Mittelschule gegangen und anschließend in Bremen hier zum Wirtschaftsgymnasium.
Genau. Dann nach der Schule sind Sie im öffentlichen Dienst, ziemlich schnell in den öffentlichen Dienst eingetreten. Ja. Und haben es tatsächlich geschafft, 45 Jahre im öffentlichen Dienst zu arbeiten. Sie sind, als Sie in Pension gegangen sind, sind es ja noch mehr gewesen als 45 Jahre. Ne? Wie viel waren es denn dann?
Ja, es waren ziemlich genau
45. Ach, waren ziemlich genau 45
ja.
Jahre.
Ah, ja. Ich bin ja am 1. August 1967 in die damalige Bundesvermögensverwaltung eingetreten. Als Inspektoranwärter. Nach 3 Jahren war ich Regierungsinspektor als Bundesbeamter. Mhm. 2 Jahre später bin ich dann ins Ortsamt gewechselt, das ist damals ja noch Beiratsamt, und wurde dann Kommunalbeamter. Und 1987 in die Landeszentrale
wurde ich dann Landesbeamter. Sie waren Bundesbeamter, Kommunal- und Landesbeamter.
Ja.
Hat das irgendwelche Vor- oder Nachteile, dass, wenn man da hin und her wechselt, in der Bezahlung oder so?
Eigentlich nicht.
Nein, ich dachte immer, das Land Bremen bezahlt etwas schlechter als andere.
Kann ich jetzt gar nicht begleichen, aber ich war nicht unzufrieden.
Verstehe. Was haben Sie da gemacht in der Bundesvermögensverwaltung?
Das war die Abteilung des Bundesfinanzministeriums für Liegenschaften,
Haus
und Grundstücke.
Was dem Bund in Bremen gehört.
Ja, alles, was er auch vom Deutschen Reich geerbt hat. Und das hat sich dann über ganz Bremen erstreckt als Liegenschaften und Grundstücke.
Gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr so viel, ne? Weil die sind ja bestimmt auch an das Land verkauft oder an andere verkauft
worden. Ja, die sind zum Teil privatisiert worden, zuletzt durch diese BIMA, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Und mit der hatte ich dann ja auch noch Zoff genug um den Bunker Valentin. Den hatten die ja auch. Und sie wollten den unbedingt gewerblich nutzen und wir sollten da fette Miete zahlen. Das war also ein jahrelanges Gezerre.
Ja. Genau, da musste man auch sagen, Sie gehören zu den Vätern der Gedenkstätte Bunker Valentin, kann man so sagen. Sie haben am Konzept mitgearbeitet und unheimlich viel Aufwand betrieben, um durchzusetzen, dass es halt diese Gedenkstätte werden kann, die es heute ist. Was man für selbst, aber hört man ja schon, wo da viel Gezerre war.
Es waren 10 Jahre Arbeit, bis dann auch auf Senatsebene Bürgermeister Börnsen akzeptiert hat, dass wir als Landeszentrale für die Bunker-Gedenkstätte eine eigene Haushaltsstelle brauchen, weil der Bund sonst kein Geld bezahlt hätte.
Verstehe.
Und dann habe ich auch mit Bernd Neumann verhandelt, der mir dann Aussichten machte, aber sagte, ohne eine wissenschaftlich fundierte Grundlage kann ich Ihnen nichts geben. Und dann haben wir über 2-3 Jahre diese Konzeption entwickelt, dem Senat vorgelegt, und das hat er akzeptiert. Und das war dann sozusagen die Geburtsstunde des jetzigen Denkorts Bunker Valentin.
Also Bundesvermögen, ein Kommunalbeamter, das habe ich vorhin schon kurz im Vorgespräch gesagt, das macht man sich gar nicht so klar. Sie waren 23 Jahre alt, als Sie quasi Ortsamtsleiter wurden. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Erzählen Sie mal, also erstmal muss man sich das ja zutrauen. Und zweitens muss man ihm das auch zutrauen. Ich weiß gar nicht, wie kam es dazu, wieso haben Sie sich das getraut?
Also das war damals die Zeit der berühmten Juso-Doppelstrategie. Das heißt, wir gehen in die Institutionen, nehmen die Interessen der Bevölkerung mit und setzen sie in den Institutionen durch. Hört sich klangvoll an, hat natürlich nicht immer geklappt. Als die damaligen Beiratsämter gegründet wurden nach der Wahl 1971, wurde die Leiterstelle ausgeschrieben mit A11, das war Amtmann. Hieß das. Ich war damals aber nur Inspektor. Das habe ich auch meinen lieben Freunden und Genossen gesagt. Aber die waren da ganz guter Dinge und haben erstmal.
Bei den Jusos, ne?
Bei den Jusos und in diesem Ortsverein Altstadt.
SPD-Ortsverein. Ja,
in dem ich nun zufällig war. Wenn ich da nicht gewesen wäre, würde ich jetzt hier so gar nicht sitzen. Und dann wurde ich dann doch gebeten zu kandidieren und innerparteilich ging das auch gut. Und in den Beiräten, die hatten damals zusammen 30 Sitze, brauchte ich 16. 15 hatte die SPD. Der 16. war zu meinem Glück ein Jungdemokrat, Rolf Storm. Der fand das gut, dass endlich mal also ein frischer Wind kam. Und der hat mir die entscheidende Stimme gegeben.
Verstehe.
Und so stand ich dann am 11. April 1972 am Dobben in einem Büro. Das war völlig leer. Das war zwar möbliert, aber es gab nichts. Es gab kein Papier, keine Akten.
Kein Telefon.
Telefon gab es.
Telefon gab es.
Aber das klingelte natürlich nicht. Ah, da war nichts. Aber das hat sich dann schnell ergeben. Und unsere Aufsichtsbehörde war der Senat für Inneres. Und nach wenigen Wochen kriegte ich einen Anruf, ich müsste mal zur Kontroskarpe kommen. Und da wurde mir eine dicke Akte in die Hand gedrückt mit dem Vorgang Ortsgesetz für die Trasse Osttangente. Mhm. Und da sollte ich mal eben eine Stellungnahme des Beirats Mitte einholen. Ja, die fiel dann erstmal in Ohnmacht und fing dann an, erstmal zu lavieren, erstmal sehen, was ist und so weiter. Und haben auch den Beschluss des Gesetzes gar nicht verhindern können. Es gab damals aber eine intensive Bevölkerungsarbeit im Viertel durch Mitglieder des Ortsvereins in einem Arbeitskreis Ostertor-Sanierung. Und so gab es von Anfang an eine Kommunikation in beide Richtungen mit der Bevölkerung. Und je näher dann die Pläne kamen für die Trasse, desto wacher wurde auch die ansässige Bevölkerung. Und dann haben wir in dem aus meiner Sicht legendären Jahr 1973 tatsächlich die Trasse gekippt, nicht allein.
Das heißt, Sie waren von Anfang an eigentlich unbequem für den Senat. Ne? Sie sind Ihrer Rolle aus Sicht der Jusos gerecht geworden. Sie haben geguckt, was will die Bevölkerung und haben sich dann auch mit quergestellt. Also als Vermittler, ne? Sie waren ja selber, aber trotzdem haben Sie, also das zumindest wird Ihnen die Rolle zugewiesen, dass Sie da schon einen großen Beitrag geleistet haben. Wie ist denn der Senat damit umgegangen?
Auch der hat mir schon bestellt, dass ich mich ungehorsam verhalte.
Habe ich mir gar nicht vorstellen.
Und ein Abteilungsleiter bei Inneres, der wollte mich am liebsten da entfernen. Und,
haben Sie sich davon nicht beeindrucken lassen?
Nein, deshalb nicht, weil ich war ja eigentlich fest verankert eben auch in diesem Ortsverein. Der hat ja auch die wesentliche Arbeit gemacht. Und wenn Sie so einen Background haben, dass Sie da auch Unterstützung haben, dann trauen sie sich dann auch mehr zu, selbst in dem Alter. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass meine Schriftsätze in der Bremer Verwaltung doch gefürchtet waren. Und, weil wir auch alle Bauakten bekamen damals. Und da habe ich dann manchmal auch Sachen reingeschrieben, die natürlich ungewöhnlich waren. Und so. Und dann rief dann mich der Baudirektor Krause an und sagt, was machen Sie denn da? Oh Gott, oh Gott. Aber er war auch insgeheim irgendwie ein Fan von mir, weil wir haben uns gut verstanden. Und natürlich hat es auch sehr geholfen, dass der damalige Senatsdirektor im Ressort, Hans-Jürgen Kahrs, auch bei uns im Ortsverein war. Und so gab es immer einen Dialog. Und beide Seiten wussten eigentlich in gewisser Weise Bescheid. Der Clou war aber für unsere Widerstandsarbeit gegen den Senat, kann man ganz klar sagen, war, dass wir in den Verwaltungen eine Menge Sympathisanten hatten. In der Bauverwaltung selbst, im Statistischen Landesamt. Und dadurch hatten wir frühzeitig Informationen, die wir dann in der Beiratsarbeit auch benutzen konnten. Das hat der Senat gar nicht sich vorstellen können, dass er mit den Beiräten uns da ein richtiges geschliffenes Schwert in die Hand gedrückt hat. Weil wir konnten Öffentlichkeit herstellen, wir konnten Behördenvertreter einladen. So. Dann hieß es irgendwann, die kämen schon mit schlotternden Knien in den Beirat mit. So. Und daraus erwächst dann faktisch Einfluss. Ja, mhm. Wir hatten ja gesetzlich haben wir
keine Chance. Nichts.
Wir hätten sonst was beschließen können. Mhm. Aber faktisch und auch mit Hilfe der Zeitungen, da stand das im Wesekrümmnis mit den schlotternden Behörden. war das Prinzip Öffentlichkeit ungeheuer wertvoll, weil man konnte kaum etwas verheimlichen. Und wir gaben eine eigene Zeitung aus, Ostertorblatt, und haben einmal im Monat Gegenberichterstattung sozusagen gemacht. Dadurch entstand eine Gemengelage, in der wir natürlich auch noch, sie brauchten in einer Regierungspartei, die absolute Mehrheiten hat, brauchen sie auch Mehrheiten.
Mhm, absolut.
Und das ist gelungen dadurch, dass sie auf der einen Seite den Schwachhausern klar gemacht haben,
was das für sie bedeutet.
Ja, nach der Trasse kommt nämlich die Georg-Bitter-Trasse mit Durchbruch durch den Bürgerpark.
Das war sehr heute unvorstellbar.
Ja, das war sehr hilfreich.
Und obwohl später, als ich hierher gekommen bin, 1999, gab es noch mal die Idee für eine Straßenbahn durch den Bürgerpark, eine Straßenbahnlinie.
Ja, ja, das
vollkommen
war auch, da habe ich da gar nichts zu gesagt.
Nee, das hat das sich auf Stelle erledigt.
Nein, das war nichts. Ja, und der andere Bündnispartner entstand dadurch, dass man im bunten Tor in der Neustadt plötzlich, oder was heißt plötzlich, gemerkt und gelernt hat, wenn die Brücke bauen über die Weser, brettern die durchs bunten Tor genauso wie durchs Ostertor. Mhm. Und daraus entstanden dann Parteitagsmehrheiten, die dem Bausenator natürlich schwer geschadet haben. Und dann kam es ja, also 73, Ende Januar beschloss die SPD-Fraktion eine neue Einwohnerzielzahl, 600.000. Mhm. Das war dem Bauberater viel zu wenig. Der wollte ja richtig 800.000
gehen. Ja, ich glaube, sogar Millionen statt meiner.
Ja, das ist schwer nachzuweisen, aber ich habe es auch gehört damals. Mhm. Aber, und das war im Januar, Timmendorfer Strand, sagenhaft. Dann kam der Ölpreisschock. Ja, mit dem autofreien Sonntag.
Kann mich dran erinnern.
Das ist ja propagandistisch wunderbar, wenn Sie so etwas ins Feld führen können. Und im Dezember kam es dann zum Showdown in der Regierungsfraktion im Haus der Bürgerschaft. Und 4. Dezember, 26-24 für die Trasse.
Dass Sie das alles noch so wissen, das ist schon toll.
Naja, ich habe so ein fotografisches Gedächtnis und ich sehe mich da. Ich hatte kaum meine Wortmeldung zurückgezogen aus taktischen Gründen und dann kam auch schon die Abstimmung. Und auf dem Nachhauseweg ins Viertel sagte Ursel Kerstein zu mir, jetzt ist alles verloren. Und da habe ich zu ihr gesagt, Ursel, das glaube ich nicht, weil in den 26 Stimmen stecken die Bremerhavener Abgeordneten. Was glaubst du denn, wie die sich verhalten würden, wenn wir nach Bremerhaven gehen und ihnen da also Beschlüsse servieren? Ne? Und am 5. Dezember sitze ich in meinem Ortsamt am Dommen und meine Kollegin kommt rein und sagt, hier ist ein Anruf von der SPD-Fraktion, da ist eine Sondersitzung, du sollst um 14 Uhr kommen. Ich sage, die war doch gestern. Nein, das war die Anschlusssitzung und über Nacht war diese Erkenntnis gelungen, also passiert, dass das nicht durchsetzbar ist.
Ne? Wäre sowas heute noch mal möglich? Ich glaube nicht, ne?
Schwerlich. Also in dieser besonderen Konstellation sicherlich nicht, weil die absolute Mehrheit ist ja auch schon lange futsch.
Nee, ich meine auch so, dass überhaupt sich innerparteilich doch sowas, was ja ein Positiv, was Demokratie pur ist, innerparteilich sowas überhaupt passiert. Und inzwischen ist doch alles glatt geschliffen, abgesprochen, schon telefonisch irgendwie geklärt, oder? Können Sie sich vorstellen, dass es nochmal sowas gibt? Ein Showdown, ist das überhaupt vorstellbar in der SPD Bremen? Kann ich mir nicht vorstellen.
So wie das da jetzt läuft, nach meiner Beobachtung, ist das alles weichgespült und wird...
Es würde sich auch kein Ortsamtsleiter mehr, glaube ich, das trauen, selbst wenn er einen starken Ortsverein hinter sich hätte.
Naja, dann wäre es natürlich betrüblich, nicht?
Wenn jetzt, das ist jetzt meine steile These.
Ja, also...
Vielleicht auch, weil die doch viel mehr verwaltungsgetrieben jetzt sind, als parteipolitisch getrieben sein können. Das kann in den 70er Jahren noch anders gewesen sein. Da stand auch von den Jusos, die Jusos haben sich ja auch extrem verändert, also da so Druck zu machen. Ne?
Naja, in den anderen Beiratsämtern tauchten dann natürlich mehr oder weniger verdiente Parteigenossen auf. Mhm. Und also der noch am meisten gemeckert hat, war Arnold Müller in der FAH.
Der war, den kann ich mich nicht dran erinnern.
Der, der war auch widerborstig, kann man sagen. Und die in der Richard-Bolyan-Allee, die Allee, diese Fußgängerampeln, die hat er in einem jahrelangen Kampf durchgesetzt, weil die wollte ja auch keiner. Man wollte ja schnell zur Auto fahren. Das, ich sag mal so, sie könnten schon, aber man muss das wollen. Man muss das wollen.
Man muss sich auch trauen, zutrauen und die Konsequenzen schlimmstenfalls tragen können. Ne? Sie haben ja schon immer Tacheles geredet. Das zum Beispiel ist ja auch nicht der Normalfall.
Ja, es, aber ich habe gemerkt, die andere Seite gewöhnt sich dran. Also man, man hat sich arrangiert sozusagen.
Ja, das stimmt. Und, berühmt-berüchtigt ist das ja, ne? Man, also es gibt so Respekt, man, hat, man ärgert sich, aber es gibt auch Respekt vor dem anderen. Ne? Das ist ja irgendwie die beste Kombination.
Ja, ich hatte ja auch formal keine Macht, genau wie die Beiräte. Ja? Wir hatten ja nur die Kraft unserer Argumente.
Und die Bevölkerung natürlich.
Und die Öffentlichkeit
ja,
und die
genau.
Bevölkerung, ganz klar.
Sie waren, also ich habe vorhin gesagt, 45 Jahre im öffentlichen Dienst. Wird man da nicht doch irgendwie deformiert? Im Nachhinein betrachtet, was hat der öffentliche Dienst mit Ihnen gemacht? Aber vielleicht ist es auch positiv. Ich als will jetzt hier die Klischees natürlich ausrollen. Aber was macht 45 Jahre öffentlicher Dienst mit einem?
Also wenn ich in der Bundesvermögensverwaltung geblieben wäre, dann wäre ich mit absoluter Sicherheit deformiert worden. Weil das war eine total klassische, konservative Verwaltung. Und ich war ja irgendwie auch heilfroh, als ich da raus war, durch Zufall praktisch.
Die Arbeit hat sie auch nicht ausgefüllt oder irgendwie
nein, ich meine, ich habe natürlich dadurch, dass ich also Liegenschaftsverwaltung von der Pike auf gelernt habe, für meine anschließende Sanierungsarbeit große Vorteile gehabt.
Absolut,
ich konnte Bebauungspläne lesen, ich konnte Bauakten lesen und all die Dinge, die den Zugang zum Gesamten dann erleichtert haben. Und die Arbeit im Ortsamt, die war ja auch von einer gewissen Freiheit geprägt. Mhm. Ja, ich hatte zwar eine Aufsichtsbehörde, Senat für Inneres, aber der hat nicht einmal versucht, mir sozusagen Weisungen zu erteilen, schon gar nicht gegen Beiratsbeschlüsse. Ne?
Und Sie konnten das Amt ausfüllen, weil Sie waren der Erste. Ne? Sie konnten Sie konnten das Amt erfinden im weitesten Sinne.
Kann man sagen, aber so wie ich es gemacht habe, hat das bei den alteingesessenen Ortsamtleitern großen Ärger gemacht, weil die mich plötzlich ständig in der Zeitung sahen und sie hockten da in den Rand.
Und kein Mensch hat sich um sie gekümmert. Ja.
Also wie gesagt, die Freiheit war da. Und in der Landeszentrale war es ja auch wieder so. Es gibt ja keine Weisungsbefugnis. Mhm. Sie können eine Landeszentrale in ihrer Arbeit nicht anweisen, was sie tun soll. Dann ist sie gleich kaputt.
Aber Sie können die Mittel kürzen, um jemanden zu strafen.
Ja, das gibt es immer wieder. Aber da habe ich eigentlich auch nie
das würde sich auch keiner trauen. Das wäre auch schwierig, ne, wenn man sich das selber zum Thema macht, politische Bildung für das Bundesland, dann da die Mittel zu kürzen. Hat Ihnen aus dem Ortsamt auswechseln in die Landeszentrale, war das Ihr ausdrücklicher Wunsch? Haben Sie die Herausforderung da gesehen? Hat es irgendwie gereicht im Ortsamt?
In gewisser Weise ja. Also wenn Sie so früh anfangen wie ich und das alles hinter sich haben, dann kann ich noch das große Problem mit den Hausbesetzungen im Viertel, also Anfang der 80er Jahre, das haben wir auf kunstvolle Weise befriedet. Kann man heute auch noch nicht alles erzählen, was da hinter den Kulissen gelaufen ist. Aber es gab damals eine Kommunikation, über Koschnick zu Wedemeyer, zu Kahrs im Innenressort und zu Bernd Meyer im Bauressort und zu Kuhlenkampf, seinem Senatsrecht. Mm. Und Ewald Kuhlenkampf, mit dem konnten sie Pferde stehlen.
Mm.
Ja.
Mm.
Wenn sie mit dem
auch jemand, waren, der Tacheles immer geredet hat.
Genau. Wenn sie mit dem einig waren, ging es. Und danach war so eine gewisse, kann man sagen, eine gewisse Leere, weil die Anforderungen waren dann plötzlich weg oder weggearbeitet. Und dann war ich da inzwischen zwar auch in der SPD als Mitglied im Vorstand tätig, Beirat im Landesvorstand. Und dann habe ich es war ein bisschen blauäugig vielleicht, ich habe dann gedacht, na jetzt gehst du vielleicht in die Bürgerschaft. Mhm. Und da musste ich dann lernen, dass in meiner eigenen Umgebung viele Leute mich für zu Recht halten. So. Sie haben mir zwar gesagt,
für die SPD.
Ja, du hast in der SPD, mhm. Linke in der SPD, und du bist zu Recht. Du bist zwar ein guter Ortsamtsleiter, aber du... Und dann bin ich dann bei der Abstimmung knapp gescheitert. Und danach kam für mich unerwartet das Angebot von Wedemeyer für die Landeszentrale. Mhm. Ich habe mir das dann eine Nacht überlegt. Ich wusste ja, ich hatte kein Studium. Und mein Studium waren die 15 Jahre, ich war ein Viertel. Und ich habe dann zu Wedemeyer gesagt, Klaus, ich traue mir das zu. Aber ich bin auch der Erste, der zu dir kommt und sagt, lass uns was anderes machen, das klappt nicht. Mhm. Und pensioniert worden bin ich als dienstältester Leiter einer deutschen Landeszentrale.
Ach, das wusste ich gar nicht, ja. Toll, Sie haben das auch gerne gemacht. Ich habe Sie ja kennengelernt in dieser Funktion.
Ja, ja.
Auf jeden Fall hatte man immer das Gefühl, dass Sie das schon ausfüllt. Naja, ist ja auch eine große Aufgabe eigentlich.
Ja,
ne?
Ja, es war anspruchsvoll und es war natürlich durch die Bezüge gerade zur deutschen Geschichte und meine eigenen, also ich habe ja... in jungen Jahren in der Ausbildung im Bundesvermögensamt einmal einen ganzen Aktenschrank Akten durchgearbeitet. Der Auftrag war festzustellen, ob das Reich alle Flurstücke für den Bunker Valentin gekauft hat. Mhm. Das habe ich dann in wochenlanger Arbeit rausgefunden. Dabei lernt man das gesamte Grundbuchwesen kennen. Auch nicht, war auch sehr hilfreich. Und aber in der Zeit unter den Kollegen, es gab keinerlei Aussage zu der Geschichte des Bunkers. Mhm. Der war halt da und musste irgendwie verwaltet werden und so. Und in den Akten habe ich auch zum Teil Durchhalteparolen von Goebbels gefunden und habe eigentlich erst nach der Schulzeit meine Begegnung gehabt mit der deutschen Geschichte im letzten Jahrhundert. Weil wir hatten zwar eine durchaus gute Geschichtslehrerin, die uns auch fürs 13. Schuljahr ankündigt, ich werde mit uns in diesem letzten Jahr die Geschichte des europäischen Judentums durchgehen. Hat sie auch gemacht. Als das Schuljahr zu Ende war, war sie genau bis 1918 gekommen.
Naja.
Ach was.
Ja,
so.
verstehe.
Und danach kam natürlich durch die APO sozusagen eine völlig andere Diskussion hoch, was da los war und so. Und dann fiel es mir auf die Schuppen von den Augen, was ich so manchmal erlebt habe, weil im Bundesvermögensamt saßen eine ganze Menge
Altnazis,
das ist ganz klar, die mich auch schwer an meinen Vater erinnert haben. Also das habe ich dann aber auch überstanden. Aber seitdem war das für mich auch ein Anliegen zu sagen, das kann so nicht sein.
Verstehe. Sie, ich wollte noch mal auf vielleicht darauf, was Sie als ehemaliger Leiter der Landeszentrale, was Sie dazu sagen, dass heute offensichtlich auch junge Leute, ich meine die Mittelschicht ja sowieso, die AfD von einer Randerscheinung von vermeintlich oder tatsächlich Frustrierten, sich jetzt tatsächlich noch woanders hin ausbilden, was Sie dazu sagen oder wie Sie sich das erklären, weil Verurteilen allein reicht ja irgendwie nicht oder was etablierte Politik da womöglich, Ihre Partei, Sie sind noch in der SPD, verschwacht. Wollte ich noch fragen, Sie leben seit 50 Jahren im Viertel und im Wiesekow wird jetzt gerade ein Interview mit Ihnen, da ging es um die Veränderung im Viertel. Vielleicht können wir da noch mal kurz drüber reden. Was sagen Sie denn als Viertelbewohner? Haben Sie immer gerne im Viertel gelebt? Leben Sie da immer noch gerne? Was hat sich da in den letzten 50 Jahren verändert? Zum Positiven oder auch zum Negativen? Und was wünschen Sie sich? Vielleicht mal ganz allgemein.
Naja, ich habe halt miterlebt, wie kaputt das Viertel war am Anfang meiner Arbeit da im Ortsamt. Und wie es dann aufwärts ging. Und es ist dann ja die Sanierung der Objekte statt der Fläche hat dann ja auch zu einer neuen Stabilität geführt. Und in der Zeit des Niedergangs konnten sie ja im Viertel auch als junge Menschen ohne Trauschein Wohnungen oder Zimmer
kaufen. Mieten.
Nee, das kam danach. Und zwar das studentische Volk, das also nicht Besetzer war, sondern Studenten, absolvierte dann das Studium und wurde dann wohlbestallt, ne,
Studienrat. Konnte das Haus dann kaufen, genau.
Und die haben dann die Häuser aus heutiger Sicht natürlich noch sehr günstig gekauft.
Ja. Aber wieso haben die Studenten denn im Viertel sich angesiedelt und nicht woanders?
Das Ambiente war eigentlich immer ein besonderes.
Ah ja.
Und zwar geprägt, ich sage vielleicht weniger von der Kunsthalle fürs Bürgertum, aber das Theater war ja damals Anfang der 70er Jahre mit Kresnik und Zadek und Co. ja auch bundesweiten Aufreger und hat da schon die Leute fasziniert. Ich bin da ja auch hingetippert da. Da gibt es ein Stück von Kresnik, Sedanfeier. Da hat er die Feiern nach 70, 71 persifliert. Unfassbar. Also mit Bühnenbild von Minks. Und solche Angebote. Und dann das erste Programmkino.
Da Ach, verstehe. Und das heißt, das eine und das andere haben sich gegenseitig sozusagen befruchtet, ne?
Ja, und die damals schon zulässigen Kneipen waren ja auch für jedes Milieu zu haben. Es gab da, wie gesagt, also durchaus Verbrecher. Und es gab junge Leute.
Sie haben, das hatten Sie im Interview gesagt, neben einer Kneipe gewohnt, die hieß Zum Haftbefehl und nicht von ungefähr, sondern weil das Klientel...
Ja, die Leute, die da aus- und eingingen, hingen ihre rosa Haftbefehle hinter der Theke an die Wand. Ja, das, ich meine, sowas ist natürlich als Botschaft für alteingesessene, bürgerliche Leute wenig erträglich. Das war die Zeit, wo vieles kaputt ging. Aber die jungen Leute, ja, warum sind wir ins Viertel gepilgert? Weil es natürlich da eben das Kino gab. Es gab Kneipen und auch die Lila Eule gab es schon als Disco.
Ja, das stimmt.
Und ich war mal mit meiner Freundin, meiner jetzigen Frau, in einer Steintor-Kneipe. Die war zweigeteilt. Vorne gab es einen Tresen und ein Fußballspiel, so ein Kicker. Deswegen sind wir da reingegangen. Und dann hat uns irgendwie der Wirt irgendwie vertrauenswürdig gehalten und hat gesagt, wollt ihr mal mitkommen? Und dann macht er den Vorhang auf und im Hinterzimmer liefen die Pornografiefilme. Ja, so. Das war die Mischung damals. Und hier am Kölner Wall, da gab es auch eine legendäre Kneipe. Jetzt weiß ich gar nicht, wie der Laden hieß. Hier war eine Kellerkneipe. Und da saßen wir einmal und tranken den billigen jugoslawischen Rotwein, den es damals ja auch gab und sehr schön süß war. Und da kam so auch so ein junger Typ da an und sagte, er müsse mal eben weg und so und ob wir mal auf seine Tasche aufpassen können. Ja, und stellt die da hin. So. Nach einer halben Stunde kam er wieder und nahm freudestrahlend seine Tasche und sagte mir, habt ihr gut auf meinen Kokser aufgepasst.
Ja, das ist schön.
Wenn in der Zeit eine Kontrolle gewesen wäre, hätten
Sie Ärger bekommen.
Hätten wir dumm dargestanden, ja.
Also es war so eine Mischung aus kultureller Vielfalt, aus Aufbruch sozusagen, APO und auch so einem bestimmten Milieu. Das ist ja fast immer anziehend für junge Leute. Das ist ja überall in jeder Stadt so. Und was hat sich in diesen 50 Jahren entwickelt? Also wo ist was aus dem Gleichgewicht geraten und was ist aus dem Gleichgewicht geraten?
Also das Ungleichgewicht haben wir durch die Sanierung erst einmal geheilt, kann man sagen. Und das war dann auch relativ stabil. Wir haben ja auch die Hausbesetzung überstanden. Und bis in die 80er Jahre, auch noch um 2000 rum, war eigentlich Normalität im Viertel angesagt. Das heißt, mit der Mischung, die vorhanden war. Also eben auch was... Ich habe damals im Ort immer gesagt, ich habe hier Sex and Drugs and Rock'n'Roll und Werder Bremen. Da kam auch noch dazu. Und allein Werder Bremen hat ja zweimal im Monat die Heerscharen durchs ganze Viertel gezogen.
Die Drogenszene war eine Zeit lang richtig schlimm da an der Silvaleck. Das hat sich später auch irgendwie auch
das,
verbessert.
Das ist ein gutes Stichwort, weil am Silvaleck war es ausgesprochen schwierig.
Da kann ich mich noch erinnern aus Bilder von Buten und Binnen, wo da so Leute so im Rausch über die Straße getorkelt sind und so.
Ja.
Also wirklich auch schwer erträglich. Ne? Also das Elend, was sich jetzt am Hauptbahnhof halt irgendwie abspielt. Ne?
Aber zu der Zeit hatten wir auch schon ein intellektuelles Milieu im Viertel, das sehr stark auf Liberalität und Toleranz Wert legte und auch Verständnis hatte für diese armen Drogenabhängigen.
Aber nur bis sie vor die eigene Haustür gekotzt haben. Oder?
Ja, nee. als sie angefangen haben, Kinder in die Welt zu setzen und die in die Schule sollen.
Ja, ja. Ja, ja.
Und dann auf dem Schulweg durch die Waldeck, ja. Da war das dann erstmal Schluss mit der Liberalität.
Mhm.
Aber natürlich war es nicht einfach, muss man zugeben, sie wieder loszuwerden, weil die wollte ja keiner haben.
Nee, natürlich nicht.
Das war genauso wie mit der Helenstraße, die wollte auch keiner haben.
Mhm.
Ich habe da alle möglichen Versuche mal gemacht, aber bin da immer ins Leere gelaufen, weil das ist, die Straße selber war ja gar nicht das Problem groß. Das Problem ist dann durch die Zuwanderung gerade auch von Zuhältern und osteuropäischen Prostituierten immer weiter problematisiert worden. Und es ist ja auch nicht entschieden. Jetzt gibt es ja wieder diesen Streit, darf man da Häuser bauen oder nicht, weil in den Häusern wieder und so weiter. Und
ist aber auch sehr schwer zu regulieren, weil man weiß ja inzwischen, dass sogenannte Modelwohnungen sich über die ganze Stadt verteilen und sagen, ja Leute, da kann man es gar nicht mehr kontrollieren, auch nicht, ob da Frauen festgehalten werden, Zwangsprostitution und so weiter.
Ja.
Also gekippt ist sozusagen, glaube ich, haben Sie auch in dem Interview das Verhältnis zwischen Leuten, die da wohnen, der Gasthof-Szene und eben alles, was da sein muss. Das ist irgendwie gekippt wieder in so eine zu viel Feierei, zu viel Lärm, zu viel Müll tatsächlich.
Ja.
Und das ist tatsächlich gekippt, das kann man so sagen. Ja. Ich wundere nicht, deswegen, Sie können das ja eher beurteilen.
Ja, also das Partyvolk nimmt das Viertel inzwischen für sich in Anspruch, um sozusagen zu feiern. Die fangen ja erst nachts um 11 an, wenn der normale Mensch schlafen geht.
Ja.
Und die Auswüchse sind dann eben auch erkennbar. Und da muss ich mal eine Lanze für die Wohnbevölkerung brechen, weil wenn dieses Viertel keine solche Wohnbevölkerung hätte, dann wäre das etwa so wie in der Obernstraße ab 20 Uhr. Ja? Das heißt, die Menschen, die dort wohnen und leben und zu einem großen Teil auch arbeiten und sich kümmern, sind der Stabilitätsfaktor für
absolut,
so ein Viertel.
Ja, das glaube ich auch.
Wenn das fehlt, können Sie es gleich vergessen, sozusagen. Ne?
Haben Sie denn schon mal damit mit dem Gedanken gespielt, da wegzuziehen, weil Ihnen das so auf den Keks geht? Oder können Sie da nicht mehr weg? Also
nein,
aus emotionalen Gründen meine ich.
Ja, nein. Ich habe da nun das Glück, ich wohne vielleicht knapp 100 Meter entfernt vom Ostertor Steinweg. Aber in einer Seitenstraße.
Also nicht mittendrin, da geht es wahrscheinlich
nicht. Nicht mittendrin. Das, und mein Gott, ich habe mal hier am Schnur gewohnt, vorübergehend, auch in einem sehr kaputten Haus. Und dann sind wir in die Räderstraße im Viertel gezogen, am Osterdeich. Und von da zum Steinernen Kreuz und von da in die Wolfenstraße. Und ich verschwende ja gar keinen Gedanken daran. Also auch wenn mich andere Leute, Freunde aus anderen Städten fragen, ich gehe aus dem Haus und bin zu Fuß in 10 Minuten bei Karstadt. Kannst du das auch? Das kann ja keiner. Und das heißt, sie haben ja alles. Ja, es gibt ja diesen Spruch da, ich weiß nicht, ob der verbirgt ist, da hat mal eine Karstadt-Verkäuferin zu einer Kundin gesagt, ja, wenn sie was Besonderes wollen, müssen sie ins Viertel gehen.
Das stimmt auch noch. So ein bisschen gekippt ist. Also weiß ich gar nicht.
Ja.
Ich finde auch, das stimmt noch. Es gibt wirklich, und da finde ich zum Beispiel auch, dass man den Hut ziehen kann, dass die da durchhalten, die Geschäftsleute, selbst wenn sie mit manchen Sachen zu hadern haben, aber es sind auch schon 1-Euro-Shops und Kioske und so, das hat sich ja, das verbreitet sich auch, ne? Also andere halten sich, aber das ist halt auch toll, zum Beispiel Buchhandlung oder sowas, ne?
Ja, bei den Buchhandlungen ist das fast schon ein Wunder, bei den Mieten. Aber sie haben im Steintor die berühmte Kilia-Drogerie, ein Unikum, sagen wir gleich.
Absolut, ja, das stimmt.
Da haben sie ja Sachen bekommen.
Aber hört ja nicht auch, der hat doch jetzt aufgehört,
Ja, er hat es mir auch gesagt. Ich hatte bisher 1.000 Euro Miete und der neue Eigentümer will 3.000.
Man fragt sich halt immer, warum man das riskieren kann, wenn da möglich gar keiner mehr ist, weil er die 3.000 Euro niemals erwirtschaften kann, ne?
Ja,
so ein Telefonladen, da geht's vielleicht. Ne?
Zum Golde drängt auch alles, sagt Goethe. Und solange es geht, wird es gemacht. Und die Inhabergeschäfte, die es noch gibt, sind Gott sei Dank weitgehend.
Leben in der eigenen Immobilie meistens, ne? Wie bei Cäsar oder so.
Cäsar ist das beste Beispiel.
Kann man das gar nicht mehr bezahlen.
Das Steintor war in den 60er Jahren mal die Hochburg für Schuhgeschäfte. Mhm. Ganz Bremen entstand, da waren 4 oder 5 verschiedene Schuhgeschäfte. Ich glaube, es ist nicht mehr eins mehr da. Mhm. Das sind natürlich auch Strukturwandel, zugegeben.
Ja, Onlinehandel und so weiter.
Ja.
Ne?
Aber es gibt Gott sei Dank noch erfreuliche Beispiele. Im Viertel gab es dieses Feinkostgeschäft Atrium, bis dann der Brand kam. Und jetzt ist sie in Osterstein gezogen, die Frau Zech, und ist nicht unzufrieden. Ich habe mit ihr mal gesprochen. Und sie ist natürlich dann wieder für den Osterer Steinweg eine Bereicherung, weil es natürlich eine ganz andere Qualität ist.
Mhm. Das Klientel ist auch ein anderes als beim Imbiss zum Beispiel.
Ja, die brauchen natürlich auch ein paar Euro, um da zu kaufen. Aber gegenüber, was ist da eingezogen? Frozen Joghurt, Bagels und noch so ein Kram. Und bei ihr in der Nachbarschaft gibt es dann Vengo, das vegane Restaurant. Das mag alles sein, nur in der Summe kommen sie an einen Kipppunkt. Mhm. Ja? Und wenn der überschritten ist, dann wer ist da jetzt drin? Frozen Joghurt. Da war eine kleine, anspruchsvolle Boutique. Mhm. Die Frau hat aufgegeben und gesagt, man hat mir vor die Tür in ganzer Breite Fahrradbügel gestellt, und mich erreicht kaum noch jemand. Mhm. Ob es das dann das ehrliche Argument war, weiß man auch nicht. Aber abgesehen vom berühmten Einzelfall, deswegen mein Plädoyer für diese Konzessionssperre. Das ist ja so das einzige Steuerungsinstrument, das Sie in der Hand haben, wenn Sie es haben. Mhm. Aber nur, wenn Sie es haben. Mhm. Und ich habe ja miterlebt, welche Zeit ein Missstand braucht, bis er eingerissen ist. Das habe ich ja kann ich ja belegen an der Planung für die Trassen. Mhm. Und das heißt, es ist in 50 Jahren ist das eingerissen. Und es hat auch etwa diese 15 Jahre gebraucht, um es zu sanieren. Aber es war eine aktive Sanierung und wir hatten eine Menge Geld durch Städtebauförderung. Mhm. Und dadurch, dass dann also eine neue Zuversicht eintrat, da haben natürlich auch die Privaten wieder mehr gemacht. Die durften ja auch nichts mehr machen. Nicht?
Und aber ist denn der Kipppunkt erreicht oder sind wir kurz vor dem Kipppunkt?
Ja, das
schwer zu sagen.
Ja, das weiß man meistens erst hinterher.
Ja, das stimmt. Aber mir hat jemand gesagt, diese Konzessionssperre, das weiß ich gar nicht, ob die für das ganze Viertel gilt, die würde Imbisse und Kioske gar nicht einschließen, sondern es gilt nur für richtige Gastronomie in Anführungsstrichen. Dann könnten natürlich trotzdem Kioske und Imbisse aufmachen, ne?
Ja, bei den Imbissen bin ich nicht so sicher, weil es ist ja, es gibt ja Imbisse, die haben auch im Imbiss.
Da kann man sich hinsetzen.
Ja, genau, und die haben Toiletten und damit sind sie eigentlich.
Verstehe. Ich kenne mich da gar nicht aus, ich habe das nur gehört.
Ich kenne die Details heute auch nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Aber es hat ja gewirkt. Es war ja kein Zufall. Und ich bin ja der Meinung, die Leerstände damals war ein reines Pokerspiel mit den Beiräten und gerade mit dem Beirat Östliche Vorstadt. Das betrifft ja die vor dem Steintor insbesondere. Mhm. Aber wenn Sie heute einen Spaziergang machen vom Goetheplatz bis zur Lüneburger Straße, gehen Sie durch zwei inzwischen leider sehr unterschiedliche Straßen. Mhm. Das heißt, es gibt nach wie vor eine gute Qualität am Osterer Steinweg.
Am Anfang, ja, genau. Und die kippt dann hinter der Kreuzung.
Und dann kippt das, ja.
Hinter dem Ziegenmarkt und ein bisschen weiter hinten kippt das.
Ja, das ist da. Ja.
Da war hinter dem Cinema. Nee, hinter der Schauburg, meine ich.
Schauburg, ja.
Da fängt es, glaube ich, an. Ja, das
da war ja auch der Unfall da auf den Juwelier, da, den die tapfere Frau Kraft da noch verhindert hat. Das war ja auch. Das sind ja alles Tendenzen, die sind nicht zufällig. Das ist so. Also dieses Image, man kann ins Viertel gehen, jetzt was junge Leute angeht, und hart gesagt auch mal die Sau rauslassen. Mhm. Ja, das ist ja alles toll. Ja. Und wenn man sich dann da ausgetuppt hat, fährt man nach Hause, nach Oberneuland und sitzt morgens um 9 Uhr frisch geduscht am Frühstückstisch zur Freude der Eltern. Ja, so.
ja. Osterdeich ist übrigens, kommt ja noch dazu im Sommer. Ne? Da ist es ja auch so, dass sich da natürlich Partys oder Leute abends hinsetzen und so. Und dann natürlich auch im Viertel und Osterdeich ja dann irgendwie auch hin und her gelaufen wird. Ne?
Ja, es gibt Wanderstraßen da.
Ja, genau.
Nicht?
Kommen wir noch mal vielleicht, also da haben Sie ja, will ich jetzt auch nicht alles wiederholen, was Sie gesagt haben in dem Interview, das kann man ja im Weserkurier nachlesen, wenn man möchte. Kommen wir vielleicht noch zu dem Thema Landeszentrale für politische Bildung und was Sie eigentlich zur Entwicklung der AfD bzw. vielleicht zur Europawahl, zu den Ergebnissen sagen. Mangelt es nicht doch an politischer Bildung tatsächlich? Obwohl es weiterhin eine Landeszentrale gibt und die natürlich auch allerhand macht, ne? Also jede Menge Projekte. Ich glaube, es gibt keine Schule, wenn die nicht mit der Landeszentrale fragt, ob sie Filme, Material, Schulungsmaterial, ob jemand kommen kann. Keiner würde Nein sagen. Und trotzdem, ich will jetzt nicht reden, ist da nichts Spezielles. Ne?
Also auf der Seite, wir haben ja einige flächendeckende Projekte, gerade für junge Menschen in der Schule auch gemacht. Und zwar der jährliche Preis, dem hast keine Chance, ist eine Sache. Die hat immer eine erfreuliche Resonanz in den Schulen, von der Grundschule bis zur Oberstufe. Mhm. Dann haben wir jetzt zum nächsten Mal vor der Wahl die Juniorwahl etabliert, die ja auch alle Schüler erreicht. Mhm. Und zwar unabhängig von ihrer Ethnie und ihrem Status an der Schule werden sie alle mit zur Wahl kommen. Wir haben dieses Projekt Schule gegen Rassismus, Schule mit Courage. Wir haben die Bildungsarbeit am Bunker, die immer besser läuft auch. Und die Frage ist...
Obwohl man natürlich auch bewusst AfD wählen kann, wenn man politisch gebildet ist, ne? Auch als junger Mensch.
Ja, ich kann Ihnen da eine Episode schildern. Als ich der Johannesschule hier im Schnurr den Titel Schule gegen Rassismus, Schule mit Courage verliehen habe, war da großes Bohai. Die hatten sich dann prominente Paten gewünscht. Das waren Ailton und Willy Lemke. Mhm. Und ich stand da mit so einem Halbwüchsigen zusammen und so schnackte so. Und dann der eine sagte plötzlich unvermittelt, ja, ich habe nicht zugestimmt. Oh, sag ich, kannst du mir sagen, warum? Ja, sagt er, ich wohne da in Gröblingen und muss da durch so einen Park immer zur Straßenbahn und zur Schule. Und da hocken und lauern immer die Türkenbengel und die verhauen mich da. Mhm. Deswegen habe ich nicht zugestimmt. Mhm. Oha, da habe ich zu ihm ehrlich gesagt, ja, kann ich auch verstehen. Mhm. Das hat man ja nicht so gern. Mhm. Und was in der Integrationsarbeit seit Jahrzehnten schiefläuft in Deutschland, ist, es gibt keine knallharte Ansprache an, egal woher ihr kommt und wer ihr seid und was ihr glaubt. Hier gibt es nur ein Glaubensbekenntnis, das ist das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Und wem das nicht passt, der muss ja auch nicht sein, sozusagen. Und wer da gekommen ist, das ist jetzt meine steile These, wenn man sich das in den letzten 10 Jahren ansieht, welche Fluchtbewegung es gegeben hat in Richtung Deutschland mit Asylbegehren, ist das ja von der Herkunft her sehr häufig ein Milieu, das aus Bürgerkrieg und Diktatur und sonst woher kommt. Und die jungen Menschen, die dann mitkommen, sind darin aufgewachsen. Mhm. Und die haben zur physischen Gewalt ein völlig anderes Verhältnis als die deutschen Jungs und Mädchen. Mhm. Wir haben nach 1945 unsere Jugend richtig erzogen.
Ne? Das Pazifisten, gewaltfrei
und genau. So weiter. Mhm. Und die stehen jetzt ziemlich ratlos, muss man sagen, vor, ja, ich will jetzt keine Ethnie nennen, aber vor...
anders sozialisierten Menschen, ja, muss man sagen,
und, genau. Und die sind dann gewöhnt, sich ganz anders durchzusetzen und nicht verbal, ne? Bessere Argumente und so, das ist ja alles, okay, zählt da nicht. Das erinnert mich heute an diesen Jungen da in der Schule, ne? Ich sagte, ich habe nicht zugestimmt, die verprügeln mich nur, so. Das ist nicht die alleinige Geschichte, aber der Mentalitätswandel auch durch diese Zuwanderung und durch dieses Einwandern von kulturell anderen, anders
sozialisierten gelagerten Menschen,
ne? Das ist das ist ja auch etwas, was sich sozusagen verbreitet und sich äußert und gemerkt wird, so. Und ich fürchte, meine Befürchtung ist, dass im Wesentlichen diese Gewaltfrage eine wichtige Rolle spielt da. Also in meiner Jugend gab es auch Gewalt zwischen Jugendlichen, aber das waren zwei Dörfer, die sich einmal getroffen haben im Jahr und sich verprügelt haben.
Und es hat keiner ein Messer gezogen?
Nein. Das ist ja das nächste Fatale. Was nützt uns ein Kriegswaffenkontrollgesetz? Ja, das hat erstmal nichts genützt gegen das feststehende Küchenmesser. Und wie man jetzt inzwischen erleben muss, gegen Pistolen und Gewehre hat es auch nicht geholfen. Das ist nach 89 ja auch noch schlimmer geworden, weil da ja Bereiche mit Schwarzhandel Zugang nach Westeuropa bekommen haben, dass sie heute, ich fürchte, die meisten, also es gibt viele, die wissen, wie man sich eine Knarre besorgt. Da habe ich auch kein Rezept.
Können Sie diese Meinung denn der SPD vertreten? Oder sagt die linke SPD in Bremen, wenn sie überhaupt so links ist, das kann ich immer gar nicht so richtig beurteilen, sagt die immer noch zu Ihnen, Sie sind aber ganz schön rechts für die SPD in Bremen?
Muss ich vermuten, wobei rund um Ulrich Meurer gibt es natürlich schon einen Kreis, der weiß, was Sache ist und der das auch sagt. Und Bovenschulte ist ja auch nicht naiv, der sieht ja auch, was da so läuft. Der Nachwuchs, die jungen Sozialisten, die noch Idealismus in sich haben und die noch nicht sozusagen die Verantwortung vielleicht auch getragen haben.
Und die nicht in Gröpeling wohnen oft, ne? Das ist ja auch, glaube ich, ein Problem.
Da wohnen
die
auch nicht. Und da kommen dann irgendwann aus Gröpeling andere gewählte Abgeordnete, als man es bisher kannte. Das ist fatal. Aber ich
glaube schon, das stimmt sicher, was Sie sagen. Das ist ein Problem, was ja auch nicht so richtig benannt wird eigentlich. Das zweite Problem ist aber wirklich, dass es, glaube ich, ich schon den Eindruck habe, dass man so eine Geschichtsvergessenheit, ne? Der Abstand natürlich zum Nationalsozialismus wird größer, die Zeitzeugen sterben. Und dass das natürlich was anderes ist, wenn jemand, der selber eine Ziffer auf seinem Unterarm schlimmstenfalls tätowiert hat, davon erzählt, selbst wenn er als Kind im KZ war oder wenn man das aus Geschichtsbüchern liest, das ist auch, scheint auch tatsächlich Wirkung zu sein. Wie, das ist lange her, belästige mich nicht mit der grauen Vergangenheit, wo mein Opa nicht mal mehr beteiligt war, ne?
Ja, der Opa war ja nie der Nazi, nicht?
Der Opa war immer der Widerstandskämpfer.
Das regelrechte Sterben der letzten Zeitzeugen ist fatal. Das treibt ja die ganze politische Bildung in Deutschland um, weil da beschäftigen sich ja auch alle damit. Und der Bunker Valentin fächert ja sein Angebot auch auf. Er zeigt ja inzwischen auch nicht nur das historische Leiden der Zwangsarbeiter, sondern eben auch Parallelen zur heutigen Zeit. Und hat ja Gott sei Dank eine gute Resonanz, weil er eben auch Angebote machen kann für Schulen. Und das heißt, ob dann so ein Projekttag am Bunker dauerhafte Wirkung hat, das ist immer die Frage. So wie ich das immer erlebt habe, ist die persönliche Betroffenheit immer dann auch herstellbar, wenn man persönliche Einzelschicksale auch noch zeigen kann.
Das glaube ich auch, ja.
In Filmen, in Dokumenten.
Mit Audio, das ist tatsächlich Zeitzeugen, Aussagen, muss man konservieren, das glaube ich auch. Ne?
Ja. Und es kommen ja immer wieder auch Nachfahren der Häftlinge zu Besuch. Ist auch sehr wichtig. Und es ist eine unendliche Geschichte. Aber die menschliche Neigung, irgendwann auch Schwamm drüber zu sagen.
Auf jeden Fall.
Das ist so lange her.
Was habe ich damit zu tun?
Und wenn Sie sich die tägliche Tagesschau ansehen, da können Sie ja fast täglich die grausigsten Berichte sehen von der ganzen Welt. Das ist zwar einerseits wichtig, aber es stumpft ja auch ab, weil irgendwann schaltet man ab.
Was treibt Sie denn als politischer Mensch am meisten um im Moment?
Ja.
Oder kann man das gar nicht kurz...
Ja, bis Sonntag war es Frankreich.
Ja. Haben Sie aufgeatmet, schätze ich mal.
Ja, das, Da wäre ein Baustein gefallen, das wäre katastrophal geworden, weil das hätte ja gerade die Orbans und die AfD-Leute schwer ermutigt. Das war schon wichtig. Also wir haben ja jetzt mit Frankreich, mit Großbritannien und mit Polen
positive,
eine gute Entwicklung.
Ja, absolut.
Gott sei Dank. Mhm. Jetzt droht schon wieder Herr Trump im Hintergrund.
Ja, das stimmt.
Und,
ja, das treibt einen um. Ne? Das mit Biden ist wirklich ein fatal.
Ja, ist fatal. Der Trump ist nur 4 Jahre jünger, aber es scheint sehr viel besser drauf zu sein, ob das auf Drogen ist.
Vor allen Dingen, jetzt wird es halt schwierig, ne? Biden, also dass da so gegen Biden auch gearbeitet oder appelliert wird. Ich meine, die Zeit wird immer knapper, sie beschädigen ihre eigenen Kandidaten, ist wirklich schwierig.
Es hätte früher.
Hätte ich auch nicht gedacht, dass es dazu kommt.
Also das Land ist aber auch. Riesenland ist total gespalten.
Das ist auch ein merkwürdiges Land, muss man sagen.
Sie können ja sagen, sie haben die West- und die Ostküstenbevölkerung. Mhm. Und wenn die sich gegenseitig besucht, sagen sie, wir gehen über Flyoverland. So, das heißt, und diese Arroganz, die können sie in einem Staat mit One Rope, One Man nicht unbedingt durchhalten, wenn die sauer werden. Ja. Dann haben sie dann also niedergehende Industrien, Farmer, die die Kosten nicht mehr tragen können und, und. Dann kommen die evangelikalen Fanatiker dazu und die Abtreibungsgegner. Mhm. Und dann haben sie eine Mischung, dass da inzwischen eine Feindseligkeit auch gegeneinander ist, und auch eine Uninformiertheit.
Mhm. Dazu kommt auch Migration, ne? Ja. Migrationsthemen. Ja. Also das heißt, Sie haben erleichtert auf Frankreich, jetzt die nächste Sorge sind die USA. Da gibt es ja noch Landtagswahlen in Deutschland.
Ja,
die werden nicht gut ausgehen.
Nee,
glaube ich auch nicht.
Nein, die Soziologen, die das bearbeiten, sagen ja auch, da ist eine Identität entstanden, eine ostdeutsche Identität. Die können Sie nicht mal so eben wegwischen.
Nee. Und die etablierten Parteien, ob die mit der AfD richtig umgehen, ist auch noch eine große Frage. Meiner Meinung nach nicht, geben sich einfach viel zu wenig Mühe. Also man kann die einfach nicht so abtun, auch wenn man sie schrecklich findet, manche Personen.
Also auf kommunaler Ebene haben die AfD-Leute überhaupt kein Problem. Mhm. Weil da ist der Hans von nebenan und den kennt man.
Ja. Ja.
Und da spielt das überhaupt keine Rolle, was der Höcke sagt. Das ist denen völlig egal auf dem Dorf.
Mhm.
Und die haben bei den Kommunalwahlen inzwischen richtig gute Ergebnisse. Und es ist nicht gelungen, die etablierten Parteien aus Westdeutschland auch ähnlich stark zu machen im Osten. Die SPD ist manchmal überhaupt nicht mehr auffindbar.
Nee, es liegt aber auch daran, man kann mit der AfD sich nicht auseinandersetzen, indem man einfach nur sagt, die sind für uns indiskutabel. Man muss sich schon inhaltlich auch mit ihnen auseinandersetzen. Man muss mit den AfD-Wählern, man kann auch die AfD-Wähler nicht einfach zur Seite schieben und sagen, das sind die Verrückten, sondern man muss sich schon mit ihnen beschäftigen.
Ja. Also ich halte auch vieles für unmöglich. Aber ich habe mich schon mal selber gefragt, was den Umgang angeht. Muss man eventuell im ersten Schritt die andere Seite AfD anhören und erstmal sagen, kann es sein, dass sie irgendwo auch hier und da recht haben?
Mhm.
So. Wenn sie diese Ehrlichkeit nicht haben, machen sie es einfach, indem sie einfach in die Ecke stellen und sagen, das sind alles verkappte Nazis. Mhm. Ja? Und das klappt in den ostdeutschen Ländern nicht.
Mhm.
Und die werden da etwa ein Drittel der Stimmen abräumen. Und dadurch, dass jetzt auch noch Sarah Wagenknecht aufgetaucht ist, werden die Antikoalitionen, wie jetzt in Frankreich auch notwendig, werden da nicht einfach.
Weil nee, überhaupt nicht.
Das ist, aber wie gesagt, wenn Sie vor Ort sind, ich bin durch meine Frau da im Oderbruch auch ein Stück zu Hause und die gucken mich ganz verwirrt an, wenn ich sage, also ist ganz schlimm mit der AfD und so. Und das ist da gar kein Thema.
Mhm.
Das ist da kein. Und was da wächst, jetzt auch gerade in Bad Freienwalde oder im Nachbarort Wriezen, da bilden sich binnen weniger Wochen neue Wählergemeinschaften. Die heißen dann Wir für und so weiter. Und erringen auf Anhieb so mal eben 20-30%.
Mm.
Sind aber die Leute von nebenan, die man da kennt. So.
Mm.
Die sind aber dann nicht mehr in der SPD und auch nicht in der CDU.
Ja, ja.
Die sind in keiner Partei mehr. So. Und die werden fürchte ich, auch wenig Probleme haben, dann mit dem AfD-Nachbarn
zu
reden und zu koalieren. Mhm. Das wird so sein.
Nicht? Auf jeden Fall ist es ein sich abwenden von etablierten Parteien oder sogenannten Volksparteien, weil die halt auch wenig Antwort darauf haben. Also ich habe immer das Gefühl, die gucken so zu, aus Unsicherheit in so einer Art von Arroganz, ach, was heißt das schon, die alte Tante SPD ist wie alt, 150 Jahre oder noch älter. Ja. Und da kann uns nichts passieren. Und das stimmt halt einfach nicht, was man ja auch in anderen europäischen Ländern sehen kann. Meine letzte Frage ist, als Sie in Ruhestand gegangen sind, haben Sie gesagt, Sie würden sich dem Hobby KLR widmen, Kochen, Lesen, Reisen. Jetzt würde ich gerne wissen, was lesen Sie, was kochen Sie und wohin reisen Sie?
Um mit dem Reisen anzufangen, wir sind begeisterte Reisende mit unserer Tochter, die etwas behindert ist, nach Italien und nach Frankreich.
Waren Sie dieses Jahr schon?
Nein, dieses Jahr ist im Oktober Ischia angelegt als
Reiseziel. Als Urlaubsort?
Es geht um therapeutische Sachen.
Ah ja, ach, verstehe.
Mit den warmen Quellen und so weiter und so fort. Und die helfen immer sehr. Und
Lesen und Kochen?
Ja, Lesen. Nach unserem Gespräch werde ich in der Buchhandlung am Ostertor mein neues Buch abholen. Adornos Erben. Mhm. Das ist über die 12 Nachfolger von Adorno in der Bundesrepublik mit ihrer Arbeit.
Ach,
hört sich kompliziert an.
Ja.
Aber mich interessiert einfach, welche Wirkung, also geisteswissenschaftlich, haben die eigentlich erzeugt im Nachgang von Adorno und Horkheimer und der Frankfurter Schule. Nicht? Und das Buch ist auch so dick, das reicht auch noch bis nach Ischia.
Und Kochen, haben Sie Kochen. Da was Sie immer gerne machen?
Das Kochen ist für mich was ganz Hilfreiches, weil es strukturiert meinen Tag. Ja, ich habe ja nach dem Frühstück morgens die Frage,
was koche ich heute?
Was koche ich heute? Oder was nicht. Und wobei ich im Laufe der Jahre, vielleicht auch durch Misserfolge, vom roten Fleisch völlig weg bin. Ja, und jetzt, ich bin nun passionierter Fischesser und wir haben zweimal in der Woche bei mir um die Ecke am Usterer Steinweg Frau Zeitler aus Bremerhaven mit ihrem Fisch, Biofisch. Die hat Garnelen.
Die sind so lecker.
Eismeergarnelen, die finden Sie in keinem Supermarkt.
Verstehe.
Die sind so traumhaft. Mm. Kurz in die Pfanne und die knacken noch im Mund. Das ist also eine ganz fantastische Sache. Und auch Ihre Fischspezialitäten sind ganz toll. Und bis hin zum alten Salat, der dann auch mit in meinen Salat kommt. Und das bereichert dann ja auch immer so
eine
Tafel. Und
was kochen Sie denn, wenn Gäste kommen? Da hat man doch immer so ein spezielles Rezept, wo man weiß, dass das gut funktioniert.
Also wenn meine Frau und die Tochter kommen, dann gibt es traditionell Spaghetti, weil sie isst so gerne Spaghetti. Und dann versuche ich was dazu. Also nicht die berühmte Tomatensauce, die mag sie eigentlich nicht, sondern mehr dann also Champignonsauce. Und was ich jetzt auch entdeckt habe, eigentlich auch durch den kleinen italienischen Laden am Silval, sind Antipasti. Ja, die kommen auch unheimlich gut. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, kostet mal eine Stange Geld da, aber irgendwie habe ich auch Lust, das mal selber zu probieren.
Ah, ja.
Ich habe dann angefangen mit Zucchini zu braten und Auberginen und alles Mögliche. Und wenn es dann auch noch gut ankommt, freut es einen ja auch.
Absolut. Ja, Herr Wolfenkuhl, das waren meine Fragen. Hat Spaß gemacht, vielen Dank. Also ein Retro-Podcast, der vor allen Dingen an die Zeit Ihrer Anfangszeit im Ortsamt, so viele können davon ja auch nicht mehr erzählen. Deswegen vielen Dank.
Ich danke auch. Ja.
Vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss.
Tschüss. Ja.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.